Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von den Tischgesprächen. Mein Name ist Malte Dethje und ich sitze gut gelaunt an einem Tisch mit meinem Kollegen Knut Nippe. Ich grüße dich, Knut.
Ich grüße dich und Malte, du sitzt an meinem Tisch, deswegen auch herzlich willkommen dir. Schön, dass du hergekommen bist.
Das freut mich auch.
Dass wir Folgen aufnehmen können.
Ja, und wir feiern.
Ja,
wir sind ja
ein
Party-Podcast, quasi sagen. Wir haben ja gerade ein Jubiläum gefeiert. Über 4 Folgen hinweg haben wir die Lutherschrift vom unfreien Willen uns über 4 Folgen hinweg angeschaut. 500 Jahre hat sie nämlich Jubiläum. Gemeinsam mit Jan Reitzner, hört das gerne nochmal nach. Und wir haben gesagt, feiern macht Freude.
Und deswegen und wir sind weiter zurückgegangen, um das nächste Geburtstagskind zu finden.
Und das nächste Geburtstagskind ist 1700 Jahre alt. Nämlich das Konzil von Nicea feiert dieses Jahr 1700-jähriges Jubiläum.
Was ist denn ein Konzil, Malte?
Ein Konzil ist, wenn verschiedene Vertreter der Kirche zusammenkommen, um etwas zu klären, könnte man sagen. Also da kommen dann irgendwie ein paar hundert Bischöfe und andere Vertreter zusammen und diskutieren die großen Fragen ihrer Zeit und finden Lösungen.
Eigentlich die Versammlung der Gesamtkirche, so ist es jedenfalls gedacht. Manchmal gibt es einen Streit, wer dann kommen darf und wer nicht und so. Aber genau, eigentlich die Kirche schickt ihre Vertreter und die werden zusammengerufen, um irgendwelche wichtigen, strittigen Fragen zu klären.
Und es gab hier in der Geschichte der Kirche schon viele, viele Konzile oder auch Synoden. Das ist so ein anderer Name für was sehr Ähnliches. Und die Frage ist ja, bei all den anderen haben wir ja bisher nicht Jubiläum gefeiert.
Ja.
Warum machen wir jetzt beim Konzil von Nicea eine Ausnahme und sagen, das Geburtstagskind kriegt einen Gruß von uns?
Weil, ja, also die haben mehrere Themen besprochen, aber ein Thema ist, dass sie ein Glaubensbekenntnis formuliert haben. Und zwar, um auf einen Streit zu antworten, um eine unklare theologische Frage zu klären. Und dann haben sie gesagt, das klären wir jetzt so, indem wir gucken gemeinsam in die Bibel und beantworten es von daher. Und das fassen wir zusammen in einem Bekenntnis. Und die wirklich zur Kirche gehören und die Christen sind, die können das da mitsprechen. Und das, also jeder kennt wahrscheinlich das sogenannte apostolische Glaubensbekenntnis, was in vielen Gottesdiensten regelmäßig gebetet wird. Und das ist hier nochmal ein anderes. Das steht aber auch im evangelischen Gesangbuch hinten drin. Und ich kenne das so, dass das, also an besonderen Feiertagen holt man das raus. Weil es ist auch es ist ein theologisch sehr guter Text, aber es ist auch ein sehr schöner Text, finde ich.
Das ist das Glaubensbekenntnis von Nicea Konstantinopel. Also wenn man wirklich ganz hinten im Gesangbuch aufschlägt, zumindest bei uns in der nordelbischen Ausgabe, findet man es, ich glaube, auf der vorletzten Seite.
Genau.
Also man muss nicht die letzte, sondern die
vorletzte Seite, ja.
Ich kannte auch mal einen Kirchenmusiker bei uns, der immer so ein bisschen fremdelte mit dem apostolischen Glaubensbekenntnis, weil er sagte, oh, da ist dieser Fokus auch auf Pontius Pilatus und so. Und sagt, aber es ist Nicenum, das findet er, da geht sein Herz auf, weil das auch so poetisch ist und genau. Und das ist tatsächlich so. Wir werden es auch an Weihnachten bald wieder bei uns sprechen im Gottesdienst. Also daher bin ich gut, bin ich ja beruhigt. Wir können ja mal einsteigen, indem wir so ein bisschen die Vorgeschichte von diesem Konzil von Nicea ausleuchten. Es gab ja einen Streit im Vorfeld. Vielleicht, Knut, kannst du uns mal so ein bisschen hineinnehmen, grob. In diesen Streit, da gab es einen Mann, der hieß Arius. Was hat es mit dem auf sich?
Ja, es gab zu Beginn der frühen Kirche, so nennt man das, also gab es Streits darum, wer Jesus genau ist, wie man das zu verstehen hat. Also Trinität wäre ein anderer wichtiger Streit. Aber bei dem Jesus-Streit ging es jetzt darum, ist Jesus jetzt wirklich auch ganz Gott? Das Ergebnis ist, er war wahrer Gott und wahrer Mensch, aber das ist eigentlich, da mussten die lange drum ringen und lange immer in die Bibel gucken, weil das ist ja auch nicht so ganz leicht.
Da steht ja nirgendwo in der Bibel, Jesus Christus ist wahrer Gott und wahrer Mensch.
Genau.
Den Satz gibt es so in der
Bibel. Den Satz gibt es nicht, sondern der ist eigentlich das Ergebnis eines langen Rings und auch Streitens darum, wie kann man das denn verstehen? Selbst, also wir beide diskutieren ja manchmal darüber, was das genau bedeutet, obwohl wir bei der Formulierung sind wir uns einig, aber reden dann weiter.
Was für ein Mensch, was für ein Gott.
Genau, aber das war nicht klar und es gab nun einen wichtigen Vertreter, der war eigentlich gar nicht so, hatte kein hohes Amt, das war ein Presbyter, das wusste ich gar nicht, aus Ägypten und der hat gesagt, ja, Jesus ist ganz wichtig, der ist das höchste Geschöpf, aber er ist nicht Gott selbst. Da hat er eine klare Unterscheidung gemacht. Und sein Spitzensatz war, dass es eine Zeit gab, wo es Jesus nicht gab. Also Jesus ist nicht so ewig es geht ja darum, dass Jesus auch immer von seinem Vater spricht. Und da macht er eine klare Unterscheidung und sagt, ja, Jesus ist sehr, sehr wichtig, aber er ist nicht Gott. Das hat viele, also der hatte viele Anhänger. Also viele haben gesagt, ja stimmt, da gibt es ja auch in der Bibel die Unterscheidung und sind ihm gefolgt. Und es gab aber auch viele Christen, die sagten, nee, das ist jetzt hier wirklich eine Weiche, wo was Entscheidendes falsch ist. Und wenn man dieser Weiche folgt, dann fährt der Zug in den Abgrund. Sondern das ist sehr, sehr wichtig, dass Jesus auch Gott ist. Und das ist hier ein Missverstehen der Bibel. Und ja, die haben sich dann eben immer hin und her gestritten.
Dann wird halt 325 in Nizäa das Konzil einberufen. Und ich finde,
unter anderem, um auch diese Frage zu klären.
Um diese Frage zu klären. Man könnte ja sagen, okay, also erst 325 haben Christen überhaupt erst verstanden, dass Jesus Gott ist. So könnte man es ja drehen.
Ach so, ja, nee, das.
Und ich glaube, es funktioniert ja eher anders, dass oft im Glauben Dinge sehr selbstverständlich für Christen sind. Und in dem Moment, wo jemand was Selbstverständliches in Frage stellt, Reflexionsprozesse einsetzen.
Ja, genau.
Das gibt es auch in anderen Bereichen. Irgendjemand fing mal an, eine kleine Mini-Bibel rauszugeben, Markion hieß der, wo er bestimmte biblische Bücher rausstreicht. Und da haben Christen gesagt, Moment, nee, das. Wir haben zwar noch nie eine offizielle Liste festgelegt, welche Bücher da reingehören und welche nicht, aber das gefällt uns nicht, was der macht. Jetzt müssen wir es klären. Und ein bisschen vergleichbar ist die Sache mit diesem Arius auch. Der bringt natürlich auch sehr starke Formulierungen. Man muss fairerweise sagen, so ganz genau wissen wir eigentlich gar nicht, was der genau im Einzelnen hat, weil die Quellenlage ist dann immer, wir wissen es eher aus den Kritikern von ihm.
Genau, weil man später, also die Kirche hat sich dagegen entschieden und weil später natürlich dann auch seine Schriften nicht mehr fortgeführt wurden. Wobei, also er ist ja nicht tot, sag ich mal so. Also das ist ja eigentlich ganz lustig. Also wenn man sich mit einem Zeugen Jehovas trifft und ein Zeuge Jehova dann kommt und sagt, nein, hier, was die Kirche sagt, Dreieinigkeit und dass Jesus auch Gott ist. Auch bei den Mormonen würde man da in die Richtung gehen, aber Zeugen Jehovas eigentlich noch klassischer und einen dann in Frage stellen und sagen, nee, das hat sich die Kirche irgendwann mal ausgedacht und so. Also dann redet man eigentlich mit einem Arianer. Also das ist eigentlich nichts Neues, was die sagen, obwohl die Zeugen Jehovas als Organisation neu sind, aber eigentlich ist die Häresie, die sie vertreten, eine ganz alte, nämlich die von Arius. Und man kann eigentlich, wenn man da Argumente sucht, gucken, wie hat die Kirche damals argumentiert und woran hat die Kirche gemerkt, dass das Quatsch ist.
Deswegen finde ich das Thema auch so spannend, weil man könnte natürlich sagen, okay, warum muss man sich jetzt 1700 Jahre später mit einem Kirchenvorsteher aus Ägypten beschäftigen? Naja, weil die Argumente, die er vorbringt, in anderer Form heute genauso
heute von anderen Leuten wieder, genau.
Genau. Und ganz interessant, vielleicht so eine kleine Nebennotiz, es gibt in unserer Liturgie sogar ein kleines Element, das sich mit Arius quasi indirekt beschäftigt. Weil wir immer oder wie oft nach einem Psalm singen, Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war am Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
Genau. Und das ist natürlich genau gegen diesen Satz, es gab eine Zeit, wo es Jesus noch gar nicht gab. Genau. Das ist also, Arius bezieht sich darauf, dass ja auch gesagt wird, dass Gottes eingeborener Sohn. Also das heißt, wenn der irgendwann mal geboren wurde, dann muss es eine Zeit gegeben, wo der Vater alleine war und dann erst hat er den Sohn.
Weil sozusagen das Bild einer Geburt logisch voraussetzt, dass es ein Vorher und ein Danach gibt.
Genau, das ist Arius' Argument.
Nun war das ja das Hauptthema auf dem Konzil von Nizäa, die Frage, wer ist Jesus? Aber es war ja nicht das einzige Thema auf diesem Konzil. Die Kirche hat ja auch um andere Themen gerungen, auch manche, die so im Rückblick ein bisschen skurril erscheinen. Also es gab so ein Thema, wenn das heute auf der Tagesordnung eines Kirchengemeinderats stehen würde man sich vielleicht wundern. Es ging nämlich um die Frage, was ist eigentlich mit den Eunuchen? Knut, kannst du uns mal ein bisschen in diese Frage einführen?
Also das ganze Konzil ging ja einen Monat lang, also die Tagesordnung war groß, aber es ist schon interessant, mit welchen Themen die sich damals beschäftigen mussten. Dieses Eunuchenthema ist so, es gab damals Leute, die sich selber kastriert haben, weil sie dachten, dass das Gott gefällt. Also man muss sagen, dass es in der alten Kirche schon einen großen Strom auch von Leuten gab, die gesagt haben, sie wollen ihren Glauben also besonders krass leben. Also auch die Frage, wie ist das eigentlich mit in der Christenverfolgung? Da gab es welche, die haben gesagt, oh, ich wünsche mir das eigentlich. Ja, ich wünsche mir, dass ich um Jesu Willen getötet werde. Ja, das ist so das Höchste. Und genauso gab es auch welche, die gesagt haben, ja, aber ich wäre auch bereit für Jesus, mich selber zu kastrieren. Es gibt von Jesus so eine beiläufige Aussage, wo er von Leuten spricht, die sich um des Himmels Willen selbst entmannt haben. Das ist keine Aufforderung, kein gar nichts.
Okay, haben wir das einmal geklärt.
Ja, so, aber das haben dann Leute zum Anlass genommen, um zu sagen, hier, ich bin so krass, für Jesus würde ich mir auch selber was abschneiden und so.
Ja.
Und es gab da sogar einen ganz prominenten Typen, der das gemacht hat, den Kirchenlehrer Origenes, also der viele wichtige Schriften geschrieben hat und so. Aber offensichtlich gab es so viele davon, dass die Kirche sich gesagt hat, wir müssen da jetzt mal drüber reden. Ist das so? Will Gott das? Ja. Oder ist das egal? Ja. Oder will er es ausdrücklich nicht? Und sie haben sich dann dafür entschieden, nein, das will Gott aus, also das ist ein Missverständnis, dass Gott das will. Und dem schieben wir eine Regel vor und wir sagen ganz klar, wer das macht, darf nicht Pastor werden. Aber es ist schon, also es gehört in die Kategorie schön Probleme, von denen man nicht wusste, dass man sie haben kann.
Genau.
Vielleicht hilft einem das auch ein bisschen, wenn man heute Tagesordnungspunkte denkt und denkt, oh, wie langweilig. Das ist nun ein bisschen aufregend, aber ich freue mich, also dann rede ich dann doch lieber über irgendwelche Gebäudesanierung.
Ja, aber es zeigt einem auch teilweise echt, wie krass und radikal damals Christen auch gedacht haben.
Ja.
Also ein anderes Beispiel wäre, wie streng man, das wurde auch in Nizer diskutiert, wie streng man umgehen soll mit Leuten, die vom Glauben abgefallen sind.
Ja.
Und da werden wir heute, glaube ich, viel toleranter. Also wenn dir jemand ein Schwert irgendwie an die Brust hält und sagt, ich bring dich um, wenn du mir nicht deine Bibel gibst, dann würden, glaube ich, viele von uns sagen, okay, wenn man um Leib und Leben bedroht wird, darf man vielleicht auch seine Bibel abgeben.
So. Ja, und das war damals so, wenn damals jemand gezwungenermaßen sowas machte, dann durfte der erstmal nicht in Gottesdienst. Ja,
und zwar lange nicht.
Ja.
Und dann erstmal hinten in die Büßerbank.
Ja.
So. Also damals war man härter und genau. Also falls das nächste Mal bei euch sich in der Gemeinde ein neuer Pastor vorstellt, könnt ihr ja mal fragen, wie es da mit den Beschlüssen von Nizer hält. Genau, solche Sachen wurden diskutiert. Es wurde auch diskutiert, wann ist Ostern? Das ist auch so eine
Frage. Damit man das einheitlich hat, möglichst, damit alle Christen einheitlich Ostern feiern.
Ja, auch das hat sich 100% nicht durchgesetzt.
Ja.
Ich kenne Äthiopier, die feiern einfach immer anders Ostern.
Ja.
Also meistens anders Ostern als wir. Die haben da eine andere Berechnung. Man könnte auch darüber diskutieren, dass das Konzil von Kaiser Konstantin einberufen wurde. Also wir haben jetzt das erste Mal auch, dass ein Kaiser...
Dass der Staat sich da einmischt.
Ich würde trotzdem sagen, diese inhaltliche Entscheidung, Jesus ist wahrer Gott, eines Wesens mit dem Vater, das ist nachher die Formulierung, auf die es ankommt, die fand Konstantin auch schon gut, aber ich würde jetzt nicht sagen, die hat der römische Staat der Kirche aufgedrückt. Also das wäre...
Das ist immer so. Also ja, das ist von Leuten, die das inhaltlich anders sehen. Also wie gesagt, Zeugen Jehovas ist das immer so ein gängiges Argument. Mhm. Aha, hier mischt der Staat sich ein und verfälscht die Lehre. Kaiser Konstantin, der ja dem Christentum nahe stand und sich auch bekehrt hat und taufen lassen hat und so und trotzdem auch immer in dieser Spannung war, wie er als Politiker so sein Reich regiert. Es gibt ja, der hat sich ja erst auf dem Totenbett taufen lassen, weil er gedacht hat, Taufe bedeutet Vergebung aller Sünden. Und wenn ich das jetzt schon mache, wenn ich diesen, also er hat das so verstanden, man kann es einmal machen und danach darf man nicht mehr sündigen. Und er hat gedacht, dann kann ich nicht mehr Kaiser sein, weil als Kaiser muss ich schon manchmal und so. Also auch. Aber dem ging es um auch dem, also der hatte, denke ich, schon mal ein geistliches Anliegen, aber der hatte natürlich auch das Anliegen, dass in seinem Reich die Christen sich einig sind und es da nicht zu Unruhen kommt. Und deswegen hat er gesagt, hier, einigt euch mal. So, das war ihm wichtig, dass er da inhaltlich Einfluss genommen hat, wie sie sich einigen, das lässt sich eigentlich nicht nachweisen. Aber ja, stimmt es, er hat Ressourcen zur Verfügung gestellt und hat gesagt, so Leute, das muss jetzt geklärt werden.
Und am Ende beschließt dieses Konzil auch ein Glaubensbekenntnis. Man muss wissen, das ist nicht ganz deckungsgleich mit dem, was wir bei uns im Gesangbuch haben. Weil das, was wir im Gesangbuch haben, ist in der Form im Grunde 50, 60 Jahre älter.
Da machen wir nochmal eine Folge.
Müssen wir dann, wenn wir dann noch auf Sendung sind. Aber das,
also
ich rechne gerade mal hoch mit unserem Alter.
Jubiläumsfolge. Wir produzieren die vor. Wir produzieren die vor und die kommt dann in 50 Jahren.
Auch nicht schlecht. Auf jeden Fall, die wichtige Formulierung, auf die die Christen sich da einigen, ist, dass Jesus eines Wesens mit dem Vater ist. Dafür gibt es jetzt einen griechischen Fachbegriff. Wenn ihr mal richtig angeben wollt, dann könnt ihr den benutzen. Das nennt man Homoousios, dass Jesus eines Wesens mit dem Vater ist. Und ich lese einmal vor, wie das Glaubensbekenntnis von Nizer endet, weil das ist nämlich jetzt nicht mehr in dem von Nizer Konstantinopel, was im Gesangbuch ist. Ich lese einmal das Ende vor. Diejenigen aber, die da sagen, es gab eine Zeit, da er nicht war und er war nicht, bevor er gezeugt wurde und er sei aus dem Nichtseienden geworden oder die sagen, der Sohn Gottes stamme aus einer anderen Hypostase oder Wesenheit, oder er sei geschaffen oder wandelbar oder veränderbar, die verdammt die katholische Kirche. Ich sage es mal mit meinen Worten, es werden Zitate von Arius gebracht und die werden sozusagen verurteilt. Es gab eine Zeit, wo es Jesus nicht gab, Jesus ist veränderbar, Jesus ist quasi, hat ein anderes Wesen als Gottvater.
Ja, genau, dass er sozusagen das höchste Geschöpf war, das war ja eine Vorstellung.
Und dann könnte man ja sagen, ach, gut, dass die Christen das geklärt haben, jetzt ist die Sache erledigt, jetzt kann jeder nach Hause gehen und man hat wieder Frieden. Aber so war es nicht.
Nee, die haben weiter diskutiert, was das bedeutet und wie man das zu verstehen hat.
Und im Grunde waren die ganzen nächsten Jahrzehnte, war eine große Diskussion um diese eine Formulierung, was heißt eigentlich Homoousios? Und dann gab es da ganz viele andere Formulierungen. Dann gab es manche, die sagen, nee, Jesus ist nicht Homoousios, sondern Homoiousios. Und die haben da noch so einen kleinen Buchstaben reingeschmuggelt. Und das heißt im Grunde, Jesus ist nicht gottgleich, sondern er ist nur gottähnlich. Und dann gab es andere, gab es noch die sogenannten Homöa. Und also da gab es, also man hat versucht, irgendwie Formulierungen zu finden, um irgendwie auch manche einen Kompromiss zu finden. Man muss sagen, dass die Leute auf der Seite von Arius, da gab es Jahrzehnte, da hatten die überwältigende Mehrheit tatsächlich, auch an Bischöfen hinter sich. Aber es waren einige wenige, die doch mit einer großen Beharrlichkeit darauf bestanden, dass diese Formulierung eines Wesens mit dem Vater wichtig ist. Und ganz bekannter von denen war Athanasius von Alexandrien. Über den muss man ein bisschen reden, weil der war einer der Kämpfer für die Orthodoxie von Nicäa.
Der hat die Tore geschossen, inhaltlich.
Der hat die Tore geschossen. Ich habe mir überlegt, müsste ich eine Beerdigungspredigt für Athanasius halten, dann würde ich die Formulierung bringen, die ich auch häufiger mal bei mir bei Beerdigung bringe, man konnte sich mit ihm auch gut streiten. Dann wissen alle, was gemeint ist.
Das, wobei man dazu sagen muss, das war damals bei den Christen auch viel verbreiteter. Ne? Also es gibt Berichte, dass über solche Sachen haben sich die Leute auf dem Markt gestritten. Ja, also das war das, was die normalen Christen auch interessiert hat und wo die sich mit beschäftigt haben und wo sie, keine Ahnung, was heute die Themen sind, über die man sich auf dem Markt streitet, ob wir jetzt ein gutes oder schlechtes Stadtbild haben und ob das Zitat dazu gut oder schlecht war. Damals haben die über sowas gestritten, sind der Vater und der Sohn wesensgleich oder wesensähnlich und dann kam es auch mal zu einer Schlägerei auf dem Markt und so. Also, und ja, und auch die Geistlichkeit, auch die Theologen waren auch von gewisser Rabbier. Also, da ging es um was.
Und ich würde immer sagen, geschichtlich gesehen, es gibt Zeiten, da braucht man solche Charaktere. Ja. Das ist ja in anderen Sachen auch so. Also ich finde das so, wenn man das mal vergleicht mit dem Zweiten Weltkrieg, was für ein guter Premierminister war Winston Churchill. Und es gibt ja manche, die sagen, na, solche Charaktere sind gut in bestimmten Krisen.
Ja.
Und in anderen Situationen ist es manchmal schwierig mit bestimmten Charakteren. Und ich würde sagen, jemand wie Athanasius, der war gut für diese Krise, für diese Auseinandersetzung. Das führte allerdings so weit, das finde ich auch mal interessant, historisch, der wurde 5-mal in Summe aus seiner Stadt rausgejagt. Also da gab es irgendwann in Alexandrien auch so viel Widerstand gegen den, dass die gesagt haben, so, wir setzen den als Bischof ab, wir brauchen einen neuen, einer, der mehr auf Arius-Linie und vielleicht auch ein bisschen anders agiert hier. Aber er ist immer wieder zurückgekommen, Athanasius hat gekämpft und er war halt auch ein guter Theologe. Es gibt ein Buch von ihm, das ist ein theologisches Superwerk.
Über die Menschwerdung.
Das Wort? Genau, über die Menschwerdung des Sohnes Gottes. Die Inkarnatione, wortwörtlich übersetzt, über die Fleischwerdung des Sohnes Gottes. Dieses Buch ist im Englischen tatsächlich mal herausgegeben worden und da hat ein Mann ein Vorwort geschrieben. Weißt du, wer das gemacht hat?
Nein, ich weiß es nicht. Ich würde jetzt raten.
Ja, willst du raten? Willst du mal einen Tipp abgeben? Ein ganz berühmter Christ, den alle Christen heute kennen, hat das Buch rausgegeben und ein eigenes Vorwort dazu geschrieben.
Den alle Christen heute kennen.
Also so alle.
Timothy Keller.
C.S. Lewis. Und das Coole ist, also an C.S. Lewis Vorwort zu diesem Buch ist, dass das Vorwort selbst berühmt ist. Da hat C.S. Lewis nämlich darüber geschrieben.
Und ich kenne es nicht.
Du kennst es. Ich wette.
Ach so.
Da hat er geschrieben, dass man alte Bücher lesen soll.
Das stimmt, das kenne ich. Ja.
Genau. Und dass es diesen Geschichtschauvinismus gibt. Dass man oft denkt, man hält sich selber in der aktuellen Zeit für klüger als die Leute von früher. Ja. Und er sagt, man soll mehr alte Bücher lesen, weil alte Bücher haben schon den Test of Time quasi bestanden. Und deswegen sagt er, liest mehr alte Bücher. Und das Beispiel dafür ist eigentlich die Inkarnation.
Ah, okay, ja stimmt, das kenne ich ja genau.
Und deswegen, also vielleicht so, wir sind jetzt in der Adventszeit, also.
Genau, und Athanasius argumentiert biblisch, aber er argumentiert auch theologisch. Und er sagt, wenn Jesus nicht Gott ist, dann funktioniert die Erlösung nicht, weil die Schöpfung muss erlöst werden, die Schöpfung ist gefallen und sie kann sich nicht selbst erlösen. Ja. Also muss die Erlösung von Gott gemacht werden. Und wenn Jesus nicht Gott ist, dann ist die Erlösung, dann wäre es Selbsterlösung und das funktioniert nicht. Das ist so ein wichtiges Argument.
Ja, und das ist, glaube ich, wichtig, total wichtig, weil man könnte jetzt sagen, oh, lohnt es sich, um diese Sache zu schreiten, um einen Buchstaben, ob Jesus jetzt wesensgleich oder wesensähnlich ist.
Aber dieser eine Buchstabe, es geht um eine inhaltliche Frage, ja, der sich an einem Buchstaben zeigt, sage ich mal so. Es geht um die inhaltliche Frage.
Wenn ich zwei Spalten habe und auf der einen Spalte ist Schöpfung und auf der anderen Spalte ist Schöpfer, in welche Spalte gehört Jesus?
Und, oder wenn ich zwei Spalten habe, in eines, das ist das Problem und das ist die Lösung.
Ja.
In welche Seite gehört Jesus?
Genau. Und wenn er Teil der Schöpfung ist, muss er selbst mit erlöst werden.
Genau.
So, und da sagt Athanasius, nee, da geht's was. Weil es am Ende, ich würde es mal mit meinen Worten sagen, wenn man darum nicht kämpft, endet man am Ende wieder beim gesetzlichen Christentum. Ja. Weil dann ist Jesus auch kein Erlöser, sondern am Ende vielleicht ein tolles Vorbild, dem man nachfolgen kann und dem man nachahmen muss. Darüber könnte man auch noch,
könnte man auch noch mal eine Folge machen.
Vielleicht machen wir sowas noch mal. Auf jeden Fall, Athanasius weiß, worum es geht. Es geht am Ende wirklich um die Heilsfrage.
Ja.
Und deswegen ist er so stur. Und deswegen finde ich es auch gut, dass er diesen Kampf und diese Auseinandersetzung für uns geführt hat. Die Auseinandersetzung geht viele Jahrzehnte, bis das Konzil von Konstantinopel 381, also dann tatsächlich diesen Beschluss von Nicäa bestätigt.
Und da haben wir noch eine Jubiläum.
Das meinte ich ja. 2081 müssen wir vorproduzieren.
Ja, das machen wir.
Es sei denn, genau, wir sind dann noch auf Sendung.
Aber. Und deswegen heißt das im Gesangbuch, hat es diesen komischen Namen, das Glaubensbekenntnis von Nicäa Konstantinopel, weil es sozusagen das Glaubensbekenntnis von Nicäa in der Endredaktion von Konstantinopel.
Und was ich jetzt nochmal vorschlagen würde für den Rest unserer Folge ist, dass wir uns nochmal ein bisschen dieses Bekenntnis angucken und ich würde den lieben Knut Nippe bitten, es uns einmal tatsächlich vorzulesen.
Ja, ich finde, genau, es ist lang, das muss man sagen, es ist länger als das Apostolikum, aber ich finde es auch echt schön.
Ja.
Wir glauben an den einen Gott, den Vater, den Allmächtigen, der alles geschaffen hat, Himmel und Erde, die sichtbare und die unsichtbare Welt. Und an den einen Herrn Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn, aus dem Vater geboren, vor aller Zeit, Gott von Gott, Licht vom Licht, wahrer Gott vom wahren Gott, gezeugt, nicht geschaffen, eines Wesens mit dem Vater, durch ihn ist alles geschaffen. Für uns Menschen und zu unserem Heil ist er vom Himmel gekommen, hat Fleisch angenommen durch den Heiligen Geist von der Jungfrau Maria und ist Mensch geworden. Er wurde für uns gekreuzigt unter Pontius Pilatus, hat gelitten und ist begraben worden, ist am dritten Tage auferstanden nach der Schrift und aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten des Vaters und wird wiederkommen in Herrlichkeit, zu richten die Lebenden und die Toten. Seiner Herrschaft wird kein Ende sein. Wir glauben an den Heiligen Geist, der Herr ist und lebendig macht, der aus dem Vater und dem Sohn hervorgeht, der mit dem Vater und dem Sohn angebetet und verherrlicht wird, der gesprochen hat durch die Propheten, und die eine heilige, allgemeine und apostolische Kirche. Wir bekennen die eine Taufe zur Vergebung der Sünden. Wir erwarten die Auferstehung der Toten und das Leben der kommenden Welt. Amen.
Amen.
Vermutlich heißt es bei den Katholiken, bei der apostolischen Kirche, katholische Kirche?
Bei der allgemeinen.
Allgemeine, ja.
Statt allgemein heißt es.
Ja. Ach so, davor, genau. Und das bedeutet das Gleiche. Mhm. Und damit man es nicht konfessionell versteht, steht bei uns.
Ja, also auch wir glauben an die eine katholische Kirche.
Genau.
Mal aber im Sinne von allgemein, aber nicht
im Sinne von römisch-katholisch.
Das Spannende an diesem Glaubensbekenntnis, finde ich, ist ja auch, wo es Schwerpunkte setzt. Also man merkt ja, dass in bestimmten Themenfeldern mehr Zeilen zur Verfügung stehen als in anderen. Und vor allen Dingen in den Jesus-Zeilen, wer Jesus ist, wahrer Gott vom wahren Gott, genau, wahres Licht vom wahren Licht, gezeugt, nicht geschaffen, eines Wesens mit dem Vater. Und da merkt man, ah, okay, das ist schon so für uns ein guter Anhaltspunkt, um zu rekonstruieren, worum ging es im Streit. Mhm. Weil da, wo der Streit ist, muss man es auch möglichst präzise formulieren. Und sie benutzen ja auch diese Formulierung, gezeugt, nicht geschaffen.
Ja, und auch dieses mit vor aller Zeit. Ne? Also das ist ja die Abwehr dieser Arius-Floskel. Es gab eine Zeit, wo es keinen Jesus gab. Also man hält daran fest, dass Jesus in einer Abhängigkeit vom Vater ist. Mhm. Aber trotzdem ist er nicht auf Seiten der Schöpfung.
Sondern er ist gezeugt, nicht geschaffen. Und wir hatten ja vorhin schon mal gesagt, dass das Bild der Zeugung oder auch der Geburt ja in unserem Denken immer voraussetzt, es gibt ein Vorher und ein Nachher. Und die Kirche nimmt dieses Bild trotzdem auf, weil es auch biblisch ist.
Ja.
Also im Johannesprolog steht, dass Jesus Gottes eingeborener Sohn ist. Aber sie sagen, das Bild will nichts darüber aussagen, über die Frage, gibt es ein Vorher oder ein Danach, sondern es ist ein Beziehungsbegriff, das was über die Beziehung von Gott Vater und Gott Sohn aussagt.
Genau, und will nichts darüber aussagen, ob Jesus Teil der Schöpfung ist, sondern das hat damit nichts zu tun, das wissen wir von anderer Stelle, dass er das nicht ist. Er ist Schöpfer, er ist auch Schöpfer, genau wie der Heilige Geist auch Schöpfer ist. Beim Heiligen Geist ist es denn ja sozusagen ähnlich, da wird ja zum Schluss auch nochmal ein bisschen mehr gesagt als sonst. Und ja, da ist, ich weiß gar nicht, ob das auch, ich habe vorhin gesagt, Athanasius hat das Argument, wenn Jesus nicht Gott ist, dann können wir eigentlich nicht gerettet sein, ja. Das andere Argument, und ich glaube, es ist auch von mir, bin nicht ganz sicher, ist, dann darf Jesus auch nicht angebetet werden. Wenn Jesus nicht Gott, also dass Jesus in der Bibel angebetet wird, ist ein Hinweis darauf, dass er Gott sein muss, sonst wäre es ein Verstoß gegen das erste Gebot. Und das wird hier beim Heiligen Geist auch gemacht, der ja auch in eine Abhängigkeit kommt, den Jesus gibt und den Jesus sendet und so weiter. Mhm. Und trotzdem wird gesagt, ja, aber der ist auch Gott und wird auch angebetet wie Vater und Sohn.
Genau, wobei, wenn man so präzise ist, das Interessante ist, die Frage nach dem Heiligen Geist kommt nach der Frage von Jesus kirchengeschichtlich.
Ja, also
erst
genau.
Diskutieren die Christen, wer ist eigentlich Jesus? Und nachdem irgendwie klar ist, Jesus und der Vater sind beide eines Wesens, kommt dann irgendwie auch als logische Konsequenz zu sagen, na gut, das müssen wir eigentlich für den Heiligen Geist auch
genau
sagen. Man ist 381 in Konstantinopel sprachlich noch nicht ganz so weit, würde ich sagen, weil noch nicht gesagt wird über den Heiligen Geist, er ist auch wahrer Gott vom wahrer Gott, sondern es gibt noch die Formulierung, er ist der Herr.
Ja, und er wird angebetet. Also da steckt hier, eigentlich schon drin. Das
genau
ist vielleicht noch nicht so genau entfaltet, aber eigentlich, also die sind auf dieser Spur. Das kann man schon klar sagen.
Definitiv, genau. Wobei es halt manche Christen gab, die sagen, wir sind uns noch nicht so ganz sicher.
Ja.
So. Was ich aber so richtig stark finde an diesem Glaubensbekenntnis, warum ich das auch feiere, wenn wir das Weihnachten sprechen oder Ostern, ist, dass das betont nochmal, dass das für mich alles geschehen ist.
Ja, das ist total cool. Das ist auch für, also das auch finde ich so. Luther war später, aber das ist so ein lutherischer Touch, ne? Dieses, komisch, dass Jesus für uns gestorben und für uns gelebt hat, für uns gestorben.
Für uns, das uns ist, zu unserem Heil.
Ja, genau. Also das finde ich auch, das ist cool, dass das in so einem viel älteren Glaubensbekenntnis noch expliziter gesagt wird als in dem Apostolikum.
Und es gibt sogar die Tradition in manchen, ich kenne es tatsächlich aus römisch-katholischen Kreisen auch, dass man sich bei der Stelle sogar hinkniet. Also wenn es um die Inkarnation geht, sozusagen für uns Menschen und zu unserem Heil, ist er, muss man natürlich nicht so machen. Also da hat ein Christ eine große Freiheit, finde ich. Ja, da ist der Herzschlag. Ne? Jesus ist für uns gekommen. Ich finde auch stark, dass es heißt, wir glauben am Anfang. Das ist auch nochmal ein Unterschied zum apostolischen Glaubensbekenntnis. Da sagen wir ja, ich glaube an Gott, den Vater. Was man so missverstehen könnte, dass das jeder für sich spricht. Hier wird nochmal klar, nee, wir gemeinsam, als Team, als Gemeinde, als große Gemeinde Gottes auf der ganzen Welt und durch alle Zeiten sprechen dieses Glaubensbekenntnis. Finde ich cool. So viel mal heute. Wir können auch über andere Themen sprechen. Wir können auch darüber sprechen, dass darin ja was über Taufe steht, aber das machen wir heute mal nicht, ne?
Ja, aber wann wird die Folge ausgestrahlt?
Am 2. Dezember. Wir sind heute am 2. Dezember, Knut. Du fühlst
ja, das dich noch ist, nicht so, das, aber nee, ich fühle so mich noch nicht so. Das ist ja, wir wollten noch darüber sprechen, dass wir einen schönen Nikolaus wünschen.
Ja.
Am Samstag ist Nikolaus und da lohnt es sich auch, an das Konzil von Nicea zu denken. Denn es gibt die Legende, dass auf diesem Konzil von Nicea auch der heilige Nikolaus als einer der Bischöfe war und da seine Stimme abgab. Und dass der im Streit mit Arius den für die Aussage, dass es eine Zeit gab, wo Jesus noch nicht war, der heilige Nikolaus Arius eine Ohrfeige gegeben hat. Also damals wurde auch bei solchen Synoden nicht nur theologisch, sondern auch schlagkräftig. Das ist sehr witzig, da gibt's richtig so alte Darstellungen von, das wird so gemalt. Und ich habe mich immer gefragt, ob das mit der Rute, dass der Nikolaus auch eine Rute bringen kann, ob das damit zu tun hat. Also es ist sehr witzig, dass man kennt ja den Nikolaus eher so als, ja, der bringt die Geschenke und so weiter. Da gibt es ja auch eine Legende zu, woher das kommt. Aber nein, der Nikolaus war auch ein Theologe. Ja. Und der hier mit einem ganz schlagkräftigen Argument Arius gesagt hat, was er von dessen Irrlehre hielt.
Das heißt, man kann eigentlich den Nikolaus viel angemessener feiern, indem man irgendwie.
Wenn man das weiß, wie der sich für Jesus eingesetzt hat.
Man muss halt erstmal einen Arianer finden, ne? Heutzutage. Das meinen wir natürlich als Scherz, wir rufen ja nicht genau. So weit auf. So viel mal für heute. Ich wollte noch mal eine Sache in eigener Sache sagen. Wir freuen uns über alle, die diesen Podcast hier unterstützen und auch mitfinanzieren. Das macht unsere Arbeit hier möglich. Das ist richtig cool.
Genau, sag mal, wofür wir das Geld verwenden vielleicht?
Grüße gehen raus an Tobias, der hier, Tobias Falke, der den Podcast hier für uns schneidet und produziert. Und das nimmt mir sehr viel Arbeit ab. Ja. Und das ist richtig, richtig klasse. Und wir freuen uns, wenn noch ein paar Leute dazukommen und sagen vielleicht, keine Ahnung, ich gebe im Monat 10 Euro für die Tischgespräche. Da findet ihr alle Infos auf unserer Homepage. Und wir möchten gemeinsam Danke sagen für alle, die uns unterstützen. Und ich habe mir überlegt, Anfang des neuen Jahres möchte ich gerne als Dankeschön rausschicken mein Buch mit einer kleinen Widmung, im Zweifel für Gott, für alle, die im letzten Jahr 25 irgendwie 100 Euro gespendet haben für die Tischgespräche und Danke sagen.
Ja.
Wichtiger Hinweis.
Wir sagen an alle Danke, aber das mit dem Buch haben wir jetzt, da hast du diese Grenze festgesetzt, aber wir sind für alles dankbar. Wir sind für
alles dankbar.
Auch für Leute, die uns überhaupt hören, die uns nett ermutigen mit Rückmeldungen, die uns weiterempfehlen. Also danke für die Unterstützung. Es motiviert uns auch, das zu machen. Also wenn wir merken, das interessiert Leute und das stärkt Leute.
Schreibt uns gerne eine E-Mail. Und wichtiger Hinweis, wem ich das Buch schicken soll, ich brauche eure Adressen. Bitte schickt mir dann eine E-Mail und sagt mir, wohin ich das schicken soll. Und dann schicke ich das gerne im Januar auf den Weg. Und jetzt bleibt mir nur noch übrig zu sagen, lustig, falleralala, baldes Konzil von Nicea. In diesem Sinne.
Ja, macht's gut.
In zwei Wochen. Tschüss.